So, herzlich willkommen zum Infolora am Freitag, dem 12. Mai. Es ist 18 Uhr. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet, und falls ihr frühere Sendungen nachhören wollt, wir haben jetzt einen Blog, den wir so oft wie möglich versuchen abzudaten. Die Sendung findet ihr alle unter infolora.fr.noblogs.org. Genau, die heutige Sendung dreht sich um die G20 Africa Partnership Conference in Berlin im Juni. Zuerst hört ihr verschiedene Kurznews, und zum Abschluss der Sendung gibt es einen Ausblick auf die nächste Woche. Zwischendurch gibt es immer wieder ein bisschen Musik auf die Ohren, und wir kommen nach dem Jingle, den ihr jetzt dann gleich hört, zu den Kurznews.
Infolora.
So, jetzt bin ich wieder zurück. Ich komme gleich zur ersten Kurznews. Es drehen sich die meisten Kurznews in dieser Woche um verschiedene Besetzungen in der Schweiz. Hier die verschiedenen Kommuniqués. Die erste ist aus Basel, nämlich in der Schlossgasse 12 wurde besetzt. Gefunden habe ich dies unter linksunten.indimedia.org, aber auch auf barrikade.info. Heute am 10. Mai, also das war zwei Tage passiert, genau einen Monat nach der Räumung der Türkheimer Straße 71 bis 75, wurde das Haus an der Schlossgasse 12 besetzt. Der Eigentümer kaufte das Haus und ließ es mehrere Jahre leer stehen. Häuser, die nicht belebt sind, werden auch nicht gepflegt. Ungepflegte Häuser werden früher oder später baufällig und gehen kaputt. Nur eine Belebung der Häuser führt zum Erhalt und zur Pflege der Häuser. Eine offene Gruppe von Menschen, welche sich gegen die herrschende Stadtentwicklung stellt, ist nun in Aktion getreten. Wir lehnen jede Art von Spekulation und Luxussanierung auf Profitgier ab. Wir verachten jeglichen Leerstand von Wohn- bzw. Lebensraum. Wir stellen uns gegen die Verdrängung von uns kleinen Leuten aus der Stadt durch die Reichen und Herrschenden. Deshalb haben wir uns dieses Haus genommen, um es zu beleben und ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen gegen die rot-grüne Regierung, die lieber mit Spekulanten und Multis Küpplis trinkt, als gegen Spekulation, Leerstand, Aufwertung und daraus folgende Verdrängung aktiv zu werden. Wir fühlen uns von der pseudo-linken Regierung verarscht, und wir sind nicht alleine. Es sind auch die Leute, welche zum Beispiel das Spekulationsprojekt an der Türkheimer Straße 71 bis 75 verhindern wollen. Es sind die Mieter und Mieterinnen, welchen von ihren Pensionskassen am Burgweg sowie an der Mühlhauser Straße 26 vertrieben werden. Es sind die Leute, die versuchen, am Steinengraben 30 bis 36 schöne alte Häuser zu erhalten, anstatt einen weiteren Bürokomplex weichen zu müssen. Die Leute an der Mattenstraße 74 und 76, Hochstraße 4 bis 10 sowie die anliegenden Häuser der Pfeffinger und Solothurner Straße, welche von Massenkündigungen und Zerstörung ihres Wohnumfeldes betroffen sind. Es bist du, der die jeden Tag arbeitet, um Miete, Nahrung und Leben bezahlen zu können, jedoch keine Mitbestimmung über Renovation, Sanierung und der allgemeinen Stadtentwicklung hat. Wir haben realisiert, dass wir, wenn wir etwas verändern wollen, nicht auf den Gutwill irgendwelcher Parlamentarier und Parlamentarierinnen oder Parteien hoffen können. Wir haben uns selbst organisiert und treten damit direkt in den Widerstand zur oben genannten Entwicklung. Wir setzen nicht nur ein Zeichen gegen die für uns unerträgliche Stadtentwicklung, sondern auch für ein solidarisches Zusammenleben. Stell dir vor, individuellen Problemen werden kollektive Lösungen entgegengesetzt. Kein Bock, allein zu kochen, aber Hunger. Komm, wir kochen, essen, waschen zusammen ab. Macht Spaß und schmeckt besser. Stress aufgrund der Schule oder öden Prüfungen, du kannst Bio, ich Mathe, lass uns zusammen lernen. Dem Leistungsdruck auf Einzelne setzen wir gegenseitig und selbstorganisiertes Lernen entgegen. Lust auf Musik, aber keine Stereoanlage, komm zu uns, hören wir zusammen Musik, lachen, tanzen und setzen der Tristesse Lebensfreude entgegen. Kein Geld für eine Wohnung, Mieterhöhung oder von einem Rauswurf betroffen, schließen wir uns zusammen, besetzen die Häuser und verwalten uns selbst. Kein Bock auf regiert werden, Bullenstress und ständigen Druck, Geld zu verdienen, um überleben zu können. Na dann, auf zu neuen Ufern. Kommen wir zusammen, beginnen klein und verändern alles, wie wir es haben wollen. Genau das war jetzt das Kommuniqué von der Basel-Gruppe. Wir kommen gleich weiter zu einem Kommuniqué von Bern. Da geht es um einen besetzten Unterstand. Besetzt La Conserverie Autonome. Das Häuschen an der Wildparkstraße im Hirschenpark in Bern steht seit vielen Jahren leer. Deshalb haben wir es heute Morgen am 10. Mai besetzt und wollen es neu beleben. Ungenützte und leerstehende Räume sind nur ein Beispiel für die Absurdität der Eigentumsverhältnisse. Da wir Eigentumsansprüche ablehnen und gleichzeitig Platz für selbstorganisierte Projekte brauchen und wollen, nehmen wir uns diesen. In diesem Häuschen wollen wir die Idee einer Conserverie verwirklichen. Das bedeutet, dass wir einen Ort schaffen wollen, wo wir das Wissen über Nahrungsmittelverarbeitung, Veredelung neu erlernen und weitergeben wollen. Die Produktion, die Verarbeitung und der Konsum von Nahrungsmitteln ist immer wie mehr voneinander abgekoppelt. Es muss möglichst schnell und billig produzierbar sein. Tiere werden wie Konsumprodukte behandelt und täglich zu Tausenden für den Genuss der Menschen ermordet. Diverse Großkonzerne versuchen durch Gentechnologie die Natur zu manipulieren und unter ihre Kontrolle zu bringen und so ein Manipol über die Rohstoffe zu erlangen. Dadurch werden weltweit selbstorganisierte Bäuer- und Bäuerinnenkollektive verdrängt und ihre Lebensgrundlage wird zerstört. Wir solidarisieren uns mit den weltweiten Bäuer- und Bäuerinnenkämpfen gegen Umweltzerstörung, Herrschaft und Ausbeutung. Die Conserverie ist antispezizistisch und ein unkommerzielles Projekt, das Raum schaffen soll, um verschiedene emanzipatorische und antiautoritäre Kämpfe zu verbinden, um voneinander und miteinander zu lernen. Alle sind eingeladen, vorbeizukommen und einfach mitzumachen. Genau, ihr findet auch auf barrikade.info das weitere Programm dieser La Conserverie. Genau, wir kommen jetzt zu einem kurzen Song von 1-2 Jungle, eine Instrumental-Version Hip-Hop. Viel Spaß! Wir sind wieder zurück bei Infolora am Freitag. Es geht gleich weiter mit dem nächsten Kommuniqué, diesmal aus Zürich, nämlich von einer Frauensternchenbesetzung. Gefunden haben wir dies auch auf barrikade.info. Montagnacht haben wir das Haus an der Freien Straße 134 im Seefeld Zürich besetzt. Wir sind eine Gruppe von Frauensternchen und wollen diesen Wohnraum beleben, anstatt täglich daran vorbeigehen und sehen zu müssen, dass er überflüssig leer steht. Eigentümerin des Hauses ist Interpol Consulting AG. Das Haus steht erst seit kurzem leer, soll aber trotz vielen Einsprachen der Nachbar und Nachbarinnen abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Der Interpol Consulting AG gehören auch die Häuser der Nummer 136 und 138. Letzteres steht sicher schon seit 1,5 Jahren leer. Die Eigentümerin wurde diesen Morgen informiert. Oft sind es die ersten Stunden nach der Kontaktaufnahme, in denen Mensch mit einer Räumung rechnen muss. In den kommenden Stunden sind wir also sehr gespannt und aufgeregt, insbesondere da die Bullen in den letzten Monaten eine Vielzahl von Häusern willkürlich räumen bzw. ohne Grund Personenkontrollen durchführen ließ. Bei einer angeordneten Räumung rufen wir alle Leute, die für selbstorganisiertes Wohn- und Kulturraum kämpfen, auf, sich vor dem Haus an der Freien Straße 134 zu versammeln. Nicht unbedingt, weil wir hoffen, dadurch ließe sich eine Räumung verhindern, aber wir wollen nicht still und heimlich besetzen. Eine Besetzung soll sichtbar sein für alle, die der Stadtentwicklung kritisch gegenüberstehen, damit die Bullen nicht ungesehen Leute verhaften, eventuell gestört werden, damit vielleicht Nachbarn und Nachbarinnen und Passanten und Passantinnen aufmerksam werden. Auch wenn es in diesem Fall nur um einen Wohnraum für eine bestimmte Gruppe geht, ist es schön, solidarische Menschen vor dem Haus zu haben. Bleibt also dran, checkt regelmäßig eure Handys, Chats und die Updates auf barrikade.info. Und im Falle des Falls kommt vorbei, bringt Leute mit, Transbiskuchen, Kaffee und Musik. Die Stadt gehört uns. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung von mir. Bis jetzt weiß ich noch nichts. Es ist sicher nicht geräumt worden, den Leuten geht es, glaube ich, gut. Eine Person wurde kurzzeitig für eine Personenkontrolle verhaftet, wurde aber dann wieder rausgelassen. Nun noch zu einem kurzen Input. Übernommen habe ich dies aus der Dissonanz. Die Dissonanz ist eine anarchistische Zeitung aus Zürich. Das Institut für Rechtsmedizin IRM Zürich ist ein wichtiger Kollaborationspartner der Justiz und des Staatssekretariats für Migration. Zu ihren täglichen dreckigen Arbeit gehört das Erstellen, Analysieren und Auswerten von DNA-Profilen für die Zürcher Staatsanwaltschaften. Auch Altersgutachten von Asylsuchenden werden durch erniedrigende Methoden wie Griffe an die Genitalien erarbeitet. In einer Zeit, wo DNA-Auswertung und andere forensische Arbeit des IRMs massiv an Wichtigkeit gewinnen, um potenziell Aufbegehrende zu verfolgen, zu kontrollieren und einzuschüchtern. Wo DNA-Spuren an den Gerichten immer öfter als Generalbeweis verwendet und von Staaten untereinander ausgetauscht werden, verdienen diejenigen unsere Solidarität, die sich angesichts dieser Bedrohung nicht einschüchtern lassen und immer wieder das Unmögliche wagen. Eines schönen Morgens konnten einige der Kollaborateure wohl erst mit etwas Verspätung ihre Arbeit beginnen. An zwei abgestellten Dienstautos wurden die Reifen zerstochen. Der Großteil des Instituts für Rechtsmedizin befindet sich auf dem Unicampus Irchel in Zürich, Gebäude Y52. Weitere Büros und Abteilungen finden sich an der Kurvenstraße 31 in Zürich. Genau, jetzt geht es nochmal weiter mit einem kurzen Ausschnitt von 1-2, diesmal Give Me a Hug. Thank you. So, das waren die Kurznews vom Infalora am Freitag. Wir kommen nun zum Hauptteil der heutigen Sendung. Der Hauptteil der heutigen Sendung dreht sich um die Partnerkonferenz des G20 in Hamburg und findet in Berlin am 12. und 13. Juni statt. Ihr hört in den folgenden Minuten einen Aufruf und verschiedene Informationen rund um die G20 Africa Partnership Conference sowie ein Interview mit Mari, die sich in antimilitaristischen Kämpfen verortet. Das Interview ist Teil des antimilitaristischen Podcasts und falls ihr den ganzen Podcast euch anhören wollt, dann findet ihr diesen unter anti-g20-berlin.noblogs.org. Genau. Weitere Informationen rund um die Aufrufe sowie Aktionen und Events, die sich gegen diesen G20 Partnership Conference stellen, findet ihr unter wirsindwütend.blogsport.eu. Nun zu einer kurzen Erklärung zum zur G20 Afrika Konferenz in Berlin. Was geschieht auf der G20 Afrika Partnership Conference? Im Factsheet des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ, ist die Rede von einem High-Level-Dialog of G20 and African Representatives as well as Experts and Private Sector Stakeholders. Das bedeutet ein hochgestochener Dialog von G20 Repräsentanten und Leuten aus Afrika, um da weiterzumachen. Teilnehmen werden einzelne Staatsoberhäupter, Minister, Landesvertreter und internationale Organisationen, Nichtregierungsorganisationen und Wirtschaftsvertreter aus G20 und afrikanischen Ländern. Die APC, das ist dieser G20 Partnership, wird eine Art Messe sein, auf der es um Kooperation bei den Themen Wachstum, private Investitionen, Stabilität, Staatsverschuldung, Steuersysteme und Public-Private Partnership gehen wird. Der erste Tag wird vom BMZ, der zweiten vom Bundesfinanzministerium organisiert, das seine Initiative Compact with Africa vorstellt. Das Wohl Afrikas liegt im deutschen Interesse, erklärte Bundeskanzlerin Merkel bereits im letzten Herbst und anlässlich ihrer Afrikareise nach Äthiopien, Mali und Niger. Erklärtes Ziel Merkels auf dieser Reise war es vor allem, die sogenannten Migrationspartnerschaften zwischen den afrikanischen Ländern und der Europäischen Union auszubauen. Auch wenn hier, wie das von Partnerschaft die Rede ist, Ziel von Migrationspartnerschaften ist die Verhinderung von Migration und Ziel von privaten Investitionen ist der Profit. Das Wohl der Menschen in Afrika ist damit nicht gemeint. Nun zum Aufruf dieser Gruppe von Wir sind wütend gegen die G20 Afrika Partnerschaftskonferenz für globale Bewegungsfreiheit und selbstbestimmte Entwicklung. Wir sind wütend. Im Zuge der Präsidentschaft über die G20-Staaten hat Deutschland Afrika auf die Agenda gesetzt. Und Deutschland lädt zur G20 Afrika Partnerschaftskonferenz ein, die am 12. und 13. Juni im Schöneberger Gasometer in Berlin stattfindet. Im Vorfeld des G20-Treffens im Juli in Hamburg. Was für eine Partnerschaft soll das sein? Schon einmal während der Zeit des Sklavenhandels sind viele Menschen im Meer ertrunken, weil man sie über Bord geworfen hat. Oder weil sie selbst gesprungen sind, um der Hölle der Sklavenschiffe und der Plantage zu entgehen. Heute ertrinken sie bei dem Versuch, in überfüllten Booten Europa zu erreichen, auf der Suche nach einem sicheren und besseren oder einfach einem anderen Leben. Wir sind wütend. Die Europäische Union schottet sich ab und sie verlegt ihre Außengrenzen auf den afrikanischen Kontinent. Dafür sorgen dreckige Deals mit korrupten und verbrecherischen afrikanischen Regimes wie dem Sudan oder Eritrea, die mit sogenannten Entwicklungshilfe überhäuft werden, um die Fluchtrouten dicht zu machen. Mobilitätspartnerschaft nennt man das oder besser als Migrationsmanagement. Der Effekt ist, dass die Mobilität auf dem afrikanischen Kontinent zunehmend eingeschränkt wird. Grenzen errichten in Afrika. Da kennt sich Europa aus. Während der sogenannten Kongo-Konferenz, die 1884-85 in Berlin stattfand, haben die Kolonialmächte Afrika unter sich aufgeteilt. Das koloniale Erbe prägt die Gegenwart. Auch wenn heute von Partnerschaft die Rede ist, Worte können verschleiern. Und manchmal sind sie verräterisch. Im Marshallplan für Afrika, den sich der deutsche Entwicklungsminister ausgedacht hat, ist von Reform-Champions die Rede. Afrikanische Staaten dürfen mitspielen, wenn sie sich nur artig benehmen. Das ist paternalistisch, der Marshallplan ist ein Masterplan. Der Master ist, neben dem Minister, die Privatwirtschaft der G20-Staaten, die zu Investitionen angereizt werden soll. Immerhin gibt es etwas zu holen. Die Einwohnerzahl Afrikas soll sich bis zur Mitte des Jahrhunderts verdoppeln. Eine beachtliche Anzahl billiger Produzenten und Produzentinnen und Konsumenten und Konsumentinnen. Das weckt Begehrlichkeiten bei den Verfechtern und Verfechterinnen des Marktes. Heute trifft man sich also wieder in Berlin. Und dieses Mal dürfen auch ausgewählte afrikanische Regierungen mit am Tisch sitzen. Worüber wird man sprechen? Was macht die Partnerschaft aus? Wer könnte davon profitieren? Vielleicht die biometrische Industrie, eine Wachstumsbranche, die zunehmend für afrikanische Länder produziert, damit diese ihre Grenzen besser kontrollieren können. Das in Berlin ansässige Unternehmen Veridos zum Beispiel, an dem auch die Bundesdruckerei beteiligt ist, rüstet die Grenzanlagen Marokkos auf in Form von elektronischen Geräten, die gefälschte Pässe erkennen sollen. Die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit wiederum liefert Ausrüstung für den Grenzschutz unter anderem in den Sudan und nach Eritrea, darunter Autos, Kameras, Scanner und Server. Die Aufzählung ließe sich fortführen. Der Bau von Grenzanlagen jedenfalls ist ein lohnendes Geschäft. Es verspricht nicht nur Rendite, sondern auch ein halbwegs ruhiges Leben in der europäischen Wohlfühlzone, ohne Masseneinwanderung und lästige Bilder von angeschwemmten Leichen an südeuropäischen Stränden in den abendlichen Nachrichtensendungen. Wir sind wütend, wir glauben nicht an eure Marshall- und Masterpläne, hört auf mit dem zynischen Gerede über Partnerschaft. Wenn ihr Fluchtursachen bekämpfen wollt, dann schafft euch selber ab. Ihr, eure Waffen und eure Konzerne. Seid Organisatorinnen und Organisatoren des Elends, das ihr zugleich verwaltet, aus dem ihr Profit schlagt. Aber die Toten im Mittelmeer und an den anderen Außengrenzen sind eure moralische Bankrotterklärung. Und wenn ihr unsere Mobilität einschränken wollt, dann lasst euch sagen, dass Bewegungsfreiheit ein fundamentales Recht ist. Mit welcher Begründung wollt ihr es uns vorenthalten? Eure nationalstaatliche Logik hat ausgedient. Sie findet keine Antwort mehr auf die Frage unserer Zeit. Mensch ist Mensch und damit basta. Wir sind wütend und wir werden kämpfen. Unser Erbe sind Erfahrungen aus antikolonialen Befreiungsbewegungen und anderen solidarischen Kämpfen. Wir leisten tagtäglich Widerstand. Wir haben Grenzen überwunden. Wir werden Grenzen überwinden. In unseren Köpfen und solche aus Beton und Stahl. Wir lassen uns nicht kontrollieren, wir kommen immer wieder und gehen dahin, wo es uns passt. Wer sind wir? Wir sind eine Fiktion, aber dennoch real. Wir sind viele. Wir sprechen unterschiedliche Sprachen. Wir haben nicht dieselben Erfahrungen gemacht. Wir sind die, deren Vorfahren Sklaven waren. Wir sind die, deren Vorfahren Sklavenhalter waren. Wir sind die, die vom System ausgepresst worden sind. Wir sind die, die vom System profitiert haben. Uns verbindet die Geschichte, auch wenn sie uns trennt. Uns verbindet die Gegenwart, auch wenn sie uns trennt. Was uns eint, ist die Hoffnung auf ein besseres Leben jenseits der kapitalistischen Zurichtung dieses Planeten und jenseits von Mobilitätskontrolle. Was uns eint, ist der Glaube an eine solidarische Welt ohne die G20 und ihre monströsen Inszenierungen. Die Welt ist jetzt, wir erschaffen sie täglich, immer wieder aufs Neue. Die Zukunft hat schon begonnen. Solidarisch gegen Ausbeutung und Unterdrückung. Genau, das war jetzt ein längeres Kommuniqué von wirsindwütend.blogsport.net, glaube ich, oder org, ich weiß es gar nicht so genau. Auf jeden Fall findet ihr das auf Wir sind wütend. Wir hören jetzt einen weiteren Song von Audio 88 und Yesin und der heißt Leg ein Feuer.
Das Glas trink aus, das nächste wartet schon. Heb das Glas trink aus, das nächste wartet schon. Heb das Glas trink aus, das nächste wartet schon. Heb das Glas trink aus, das nächste wartet schon. Der beste Freund des Menschen läuft an der Leine.
Dabei hat er vier Beine und sollte so eigentlich sicherer stehen. Ich laufe auf allen Vieren und halte mich an allem fest, was in greifbarer Nähe ist. Ich greife nach Strohhalm und bastel mir mit ein wenig Klebstoff einen Flugzeugträger, samt Panzern und Flakgeschützen für die Glasvitrine im Wohnzimmer. Und beeindrucke so die Arbeitskollegen meiner nächsten vier Arbeitsplätze, mit denen ich in der Werbepause zwischen wichtigen Sportereignissen über Ausländer und Blondinenwitze lachen werde. Was tut man nicht alles, um dazuzugehören? Brenn alles nieder, leg ein Feuer, lass kein Auto und kein Haus mehr stehen. Brenn alles nieder, leg ein Feuer, lass es nach einem Unfall aussehen. Brenn alles nieder, leg ein Feuer, lass kein Auto und kein Haus mehr stehen. Brenn alles nieder, leg ein Feuer, lass es nach einem Unfall aussehen. Brenn alles nieder, leg ein Feuer, brenn alles nieder, leg ein Feuer. Wenn einer belohnt sein, wenn es sein muss, wenn ich auf den ersten Stein für die erste Flasche mit Kerosin. Brenne alles nieder, wenn kein Haus mehr steht und kein Auto mehr fährt, wird der Boden zum Schlafplatz und mein Bier wieder was wert. Ich werd ein Held in unserer Gesellschaft und kann stehen wie ein Mann auf zwei Beinen, statt auf ihn zu kriechen und zu jammern. Wir trinken ein Glas nach dem anderen auf die Freundschaft, Brüderlichkeit und die Ehrlichkeit des tapferen Säufers. Und dann sorgen wir dafür, dass jeder sich freuen kann. Heben das nächste Glas, trinken aus und legen ein Feuer. Trinken aus und legen ein Feuer. Ich krieg ein Liter Benzin und kann die Menschen im Bus auf einmal ertragen. Ich war freiwillig, ich mein Freihemd, heb das Glas, trink aus. Das nächste wartet schon, heb das Glas, trink aus. Das nächste wartet schon. Brenn alles nieder, leg ein Feuer, lass kein Auto und kein Haus mehr stehen. Brenn alles nieder, leg ein Feuer, lass nach einem Unfall aussehen. Brenn alles nieder, leg ein Feuer, lass kein Auto und kein Haus mehr stehen. Brenn alles nieder, leg ein Feuer, lass nach einem Unfall aussehen. Brenn alles nieder, leg ein Feuer, lass kein Auto und kein Haus mehr stehen. Brenn alles nieder, leg ein Feuer, lass nach einem Unfall aussehen.
Leg ein Feuer von Audio 88 und Yassin. Jetzt dann gleich hört ihr den ersten Teil eines Interviews mit Marie, die sich in antimilitaristischen Kämpfen verordnet, zu der Afrika-Konferenz. Genau, das ist der erste Teil. Danach werdet ihr einen Song hören und dann gehen wir dann gleich weiter mit dem zweiten Teil.
Es gibt ja jetzt mehrere so Präsidentschaften, die die Bundesregierung innehat. So sind zum Beispiel diese G20-Vorsitz, den hat die Bundesregierung und sie hat erklärt, dass ihr Hauptthema Afrika sein soll und dass sie hier einen Marshallplan machen möchte. Was lässt sich denn da aus Sicht der Informationsstelle Militarisierung zu sagen?
Also sagen wir mal so, dass man Afrika im Rahmen von diesen G7, G8, G20 Gipfeln irgendwie zum Thema macht, ist jetzt überhaupt nichts Neues einerseits, und dass man auf der anderen Seite große Initiativen startet, die jetzt sozusagen endlich mal die positive Entwicklung Afrikas voranbringen sollen, ist so gesehen auch nichts Neues. Beides sind, glaube ich, Entwicklungen mit einem anderen Ursprung, also im einen Fall jetzt eben national oder europäisch, dass man jetzt sagt, okay, wir betrachten jetzt Afrika als Chancenkontinent und versuchen da Infrastruktur und Investitionen voranzubringen. Auf der anderen Seite, dass man sich bei diesen Gipfeltreffen der größten und wichtigsten Staaten der Groß- und Weltmächte dann irgendwie auch ein bisschen damit schmückt, dass man ja angeblich Gutes für Afrika tun will, das hat man auch schon öfters. Also das war ja zum Beispiel beim G8-Treffen in Heiligendamm auch Thema und davor in Schottland, wo dann hier so Sänger von U2 auch aufgetreten sind. Natürlich wurde ein Schuldenschnitt nicht beschlossen. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung hat es dann doch irgendwie das Bild geprägt, dass, sagen wir mal, dann doch die überwiegend weißen Staatenlenker der Großmächte sich ja auch irgendwie kümmern wollen um diesen Kontinent im Süden. Also das ist beides nichts Neues. Ich glaube, dass die Bundesregierung da im Moment aktuell beides auch so ganz geschickt verknüpft, indem sie jetzt eben so eine neue Investitionsoffensive für Afrika startet und vorbereitet, um dann bei dieser Afrika-Partnerschaft-Konferenz der G20 Anfang Juni auch schon recht konkrete Pläne auf den Tisch legen zu können, um die sich dann die anderen Großmächte sozusagen gruppieren können.
Dieses Treffen wird dann am 12. und 13. Juni in Berlin sein. Und historisch betrachtet gab es da ja schon nicht nur dieses Live-Aid-Konzert und dergleichen mehr, sondern es gab ja 1884, 85 so eine Konferenz hier in Berlin, wo ja im Endeffekt der afrikanische Kontinent von den Kolonialmächten, den europäischen Kolonialmächten aufgeteilt wurde. Lässt sich da so eine Parallele ziehen oder ist das an den Haaren herbeigezogen?
Ja, ich glaube, das ist schon eine interessante Analogie, vor allem auch, weil ja Deutschland, sagen wir mal, zu der Zeit unter den Kolonialmächten eigentlich nicht in der ersten Liga mitgespielt hat und sich dann sozusagen als Makler und Vermittler zwischen den großen Kolonialmächten dann doch auch in die erste Liga mit dieser Konferenz aufschwingen konnte und dann ja auch Gebiete für sich gesichert hat, was vielleicht einen bisschen ein Unterschied ist, dass die unmittelbare koloniale Präsenz ja damals schon gegeben war und die Großmächte haben sich sozusagen geeinigt, wer da jetzt welche Regionen kriegt. Verschiedene Staaten hatten dann ja Interesse an zusammenhängenden Gebieten, also ihre verschiedenen Kolonien zu vereinigen, was dann andere nicht so gut fanden. Und da wurde sich dann eben in Berlin drauf geeinigt. Während es jetzt so ist, dass natürlich Afrika bei den Großmächten, also bei den G20, wo ja 19 davon eben nicht aus Afrika stammen, schon jetzt oben auf der Agenda steht als Markt, aber vor allem auch als Rohstofflieferanten. Trotzdem ist zu erwarten, dass es so ein bisschen mit dieser Aufwertung als Chancenkontinent und so einer gemeinsamen Erklärung, jetzt wird in Afrika investiert, im Grunde so einen letzten Endes schon stattfindender kolonialer Wettlauf nochmal beschleunigt wird. Also gerade unter dieser humanitären oder entwicklungspolitischen Argumentation, wir müssen jetzt in Afrika investieren und Infrastruktur aufbauen etc., was sich dann eben aber praktisch auch als Konkurrenz, also im Rahmen von einer zwischenstaatlichen innerimperialistischen Konkurrenz stattfinden wird. Das heißt, da wird auch ein bisschen der Startschuss für einen neuen oder intensivierten Wettlauf um Afrika gegeben werden. Das, finde ich, steht außer Zweifel.
Dieser Wettlauf um Afrika im Endeffekt wird dann Marshallplan genannt. Was ist davon zu erwarten?
Na, sagen wir mal so, das ist jetzt das Konzept, das die Bundesregierung so im Vornherein vorbereitet. Das wurde jetzt so Ende 2016 vorbereitet, ging dann 2017 groß an den Start. Es gibt da so ein Papier mit verschiedenen Thesen zur Entwicklung Afrikas. Im Grunde liest sich da einiges ganz gut. Also da steht zum Beispiel drin, das finde ich bemerkenswert, dass da das Wort Ausbeutung auch drin auftaucht. Afrika braucht weniger Ausbeutung und mehr eigene Wertschöpfung. Das heißt, also so mal ganz grob gesagt, dass man da einfach nicht nur die Rohstoffe abbaut, sondern sie vielleicht auch gleich verarbeitet oder nicht nur das Gemüse anbaut, sondern auch gleich in Konserven packt. Aber absehbar wird sich dann natürlich auch nur dann um europäische Firmen handeln, die das machen. Da gibt es auch verschiedene Beispiele für diese Prozesse, wo Deutschland schon ganz tief drin steckt, zum Beispiel in Äthiopien mit katastrophalen Folgen für die Bevölkerung. Ist aber von der Idee her auch alles nichts Neues. Also schon die vorangegangene Bundesregierung und auch schon ihre Vorgängerregierung haben Afrika irgendwie zum Chancenkontinent erklärt und gesagt, ab jetzt machen wir alles neu. Praktisch ist es aber beim Alten geblieben. Und auch die Initiativen der G8, die sich ja nach außen immer gerne so lesen, sage ich mal, zum Beispiel 2004 wurde da hinsichtlich Afrika die Global Peacekeeping Operation Initiative gegründet, wo es dann hieß, ja, zukünftig soll Afrika seine Konflikte selber lösen können. In der Konsequenz haben dann die USA hunderttausende Soldaten von afrikanischen Staaten, natürlich auch Staaten, die man dementsprechend Einfluss nehmen konnte, ausgebildet, die jetzt in den verschiedenen Konflikten in Nachbarstaaten aktiv sind. Die Europäische Union hat aus ihrem Entwicklungsfonds, dem European Development Fonds, ein Teilbudget ausgegliedert, die African Peace Facility, mit der über die mittlerweile fast 2 Milliarden Euro Militäreinsätze afrikanischer Staaten geflossen sind. Also über 1 Milliarde Euro sind aus der europäischen Entwicklungshilfe infolge dieser G8-Beschlüsse, G7-G8-Beschlüsse, allein in den somalischen Bürgerkrieg geflossen. Da werden die Soldaten Kenias, Äthiopiens, Ugandas bezahlt dafür, dass sie letzten Endes einen Stellvertreterkonflikt auf somalischem Boden austragen. Und das ist dann letztes oder vorletztes Jahr auch passiert, dass die Europäische Union gesehen hat, dass das jetzt auch ein bisschen teuer wird. Und dann wurden einfach mal in Brüssel per Beschluss die Löhne der äthiopischen, kenianischen Soldaten um 20% reduziert. Und das heißt dann afrikanische Lösungen für afrikanische Probleme. Also insofern ist es auch auf beiden Seiten nichts Neues und da jetzt von dem aktuellen Gipfel auch nichts anderes zu erwarten, außer dass da vielleicht noch ein größerer Reis von Groß- und Regionalmächten, also eben G20 statt G7, einbezogen wird. Das ist ja auch recht passend, wenn man sich die Interessenlage da anguckt, was Rohstoffe und landwirtschaftliche Nutzflächen etc. angeht.
Genau, das war der erste Teil des Interviews. Es tut mir schrecklich leid, dass ich wahrscheinlich falsch gegendert habe. Ich belasse es bei dem. Wir kommen jetzt zu René Binamé, La Vie C'est Cool, das ist der Song, und danach hört ihr den zweiten Teil des Interviews. Viel Spaß.
La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêve et sans réalité. Aux images nous sommes condamnés, sans rêve et sans réalité. Aux images nous sommes condamnés. Les les fusiller, les affamés viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence.
Überhaupt irgendwas, was hier konkret schon zu erwarten ist, was dann am 12. 13. bei diesem G20, also Juni, bei diesem G20-Afrika-Konferenz da in Berlin besprochen wird?
Na, zu erwarten sein wird natürlich eine wohlklingende Abschlusserklärung. Zu erwarten ist bestimmt kein Schuldenerlass mal wieder. Zu erwarten ist auch nicht, dass man jetzt die Freihandelsabkommen, die die EU da mühsam erzwungen hat, mit einzelnen afrikanischen Staaten annulliert oder so. Was sich da konkret an Initiativen raus entwickelt, ist für mich tatsächlich nicht absehbar, ist glaube ich auch noch nicht absehbar. Um jetzt nochmal auf dieses Beispiel der Global Peacekeeping Operation Initiative von 2004 zurückzukommen. Das war so ein Halbsatz in dem damaligen Abschlussdokument, unter dem man auch gar nicht genau verstehen konnte, was damit gemeint ist. Und dann hat man erst, hat auch die IMI, Informationsstelle Militarisierung, erst Jahre im Nachhinein festgestellt, dass da also ein millionenschweres Programm aufgelegt wurde, in dessen Rahmen 100.000 Soldaten ausgebildet wurden. Also wie das dann oft auch bei diesen Gipfeln ist, ich will das jetzt gar nicht so als ominöse Hinterzimmerabmachung oder so bezeichnen, passiert das eben auf verschiedenen Ebenen und an der Oberfläche sind dann die wohlklingenden Erklärungen und was letzten Endes drunter passiert, sind dann halt Einigungen, was so gemeinsame Interessen angeht, das wird natürlich Aufrüstung und Vergrenzung bedeuten, aber ich glaube vor allem ist das ein Signal, auch ein sehr verständliches Signal an die Groß- und Regionalmächte sozusagen, dass jetzt dieser Wettlauf um Afrika nochmal intensiviert wird.
Du hattest erwähnt, dass es einerseits diese EPAS gibt, also diese
Partnership Agreements, ja.
Und da sind ja zum Beispiel Kenia und sonstige Staaten dazu genötigt worden, sich dem europäischen Markt zu öffnen.
Ja, die sind knallhart erpresst worden. Da wurden dann kurzfristig Zölle erhoben und dann ist da einfach die Ware vergammelt bei denen. In anderen Staaten, gerade in Westafrika, kam da auch der eine oder andere Militärputsch, muss man ganz offen so sagen. Auch ganz ungelegen für die Europäische Union, damit diese Abkommen letzten Endes unterzeichnet wurden. Und ganz grundsätzlich muss man natürlich feststellen, dass es da um Abkommen auf völlig ungleicher Ebene geht. Also auf der einen Seite steht die Europäische Union als Staatenverbund, ne, der, was weiß ich, einen Viertel des globalen Handels, der Wirtschaftsproduktion etc. bestimmt. Und auf der anderen Seite stehen dann die einzelnen afrikanischen Staaten. Und da werden dann eben auch konkrete Zölle, Exportbedingungen etc., die dann auf europäischer Seite gleich für den ganzen europäischen Markt gelten, als Druckmittel eingesetzt. Das ist wirklich knallharte Erpressung, die da läuft. Und eine völlig ungleiche Verhandlungsposition. Eine ungleiche Verhandlungsposition hätte man schon, wenn man einzelne wirtschaftsstarke Staaten wie Deutschland mit einzelnen afrikanischen Staaten verhandeln lässt. Aber wenn man da auf der einen Seite die EU und auf der anderen Seite Einzelstaaten hat, ist da natürlich von Verhandlungen auf Augenhöhe und irgendwie fairen Bedingungen, also mal vorausgesetzt, Regierungen wollten jemals faire Bedingungen aushandeln, kann da natürlich keine Rede sein.
Dann gab es des Weiteren neben diesen EPAs diese Versuche, die Grenzen in Afrika stärker zu militarisieren, ne, durch Grenzschutzausbildung etc. Und eben halt jetzt diese Versuche, wieder externe Lager einzurichten in Niger und sonst wo Flüchtlinge festgehalten werden sollen. Ne? Das ist ja wahrscheinlich dann so eine Tendenz, die dann bei dieser G20-Afrika-Konferenz nochmal verstärkt wird.
Eben, ich denke, das ist es letzten Endes, worauf sich da dann alle einigen können. Also sozusagen die Einsperrung der eigenen Bevölkerung, die Vergrenzung und nicht zuletzt damit zusammenhängend eben auch Rüstungs- und Hightech-Exporte, das ist ja sozusagen ein gemeinsames Interesse der Groß- und Regionalmächte. Auch da gehen Deutschland und die Europäische Union ja schon sichtbar voran. Jetzt haben sie ja quasi erklärtermaßen gesagt, dass die Entwicklungszusammenarbeit, von der die Regierungen vor Ort ja teilweise auch abhängig sind und abhängig gemacht wurden, halt an die Kooperation beim Grenzschutz und vor allem auch bei Abschiebungen, Rücknahmen gebunden ist. Da muss man auch sehen, dass wir eigentlich gerade, da können wir vielleicht den Bogen zum Anfang nochmal schließen, zur Berliner Afrika-Kongo-Konferenz von 1885, die ja dann gern so im Ruf steht, dass dort die Grenzen Afrikas gezogen worden seien. Nun ist es so, dass da zwar Staaten existiert haben nach der Dekolonialisierung, aber dass die Grenzen im Sinne von europäischen Grenzen und Staatlichkeit eigentlich lange inexistent waren. Also die ganzen Grenzen, die wir da in der Sahara-Sahel-Region haben, die sind nicht markiert, die werden nicht in dem Sinne gesichert. Was Ähnliches haben wir in Zentralafrika. Und da haben wir jetzt mittlerweile seit 15 Jahren Bemühungen, im Grunde erstmals in der Geschichte überhaupt so Grenzen wie zwischen Mali, Mauretanien, Algerien und Niger materiell und manifest werden zu lassen. Also die existierten im Grunde bislang als Fiktion. Und das, denke ich, was jetzt vor allem für die nächsten 10 Jahre nochmal ansteht, dass da ein unglaublicher Technologieexport und eine unglaubliche Aufrüstung stattfinden wird, um Grenzen, die einst von Europa oder von den Metropolen festgelegt wurden, aber über 140 Jahren nur fiktiv existiert haben, um die jetzt sozusagen tatsächlich durchzusetzen und zu realisieren.
Also bitter gesagt wäre es jetzt so, dass so dieses koloniale Grenzregime endgültig in Afrika durchgesetzt wird und dass das eine Folge sein kann mit von dieser Afrika-Konferenz im Juni in Berlin.
Ja, wobei jetzt bei diesem Grenzregime dieser Afrika-Konferenz, glaube ich, eher eine Etappe ist. Da haben halt auch vor allem die europäischen Staaten ein Interesse dran. Das wird ja schon seit Jahren durchgesetzt und jetzt mit den Valletta- und Khartoum-Prozessen schon durch verschiedene Programme sozusagen seit Jahren intensiviert. Da ist auch die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit im Rahmen der sogenannten Entwicklungszusammenarbeit ganz viel dabei mit so einem Border Program Afrika und Polizeiprogramm Afrika, machen die schon ganz viel. Das wird sicherlich beim G20-Gipfel auch eine Rolle spielen. Das wird eine Etappe sein. Aber ich denke, dass diesem kontinuierlichen Prozess gegenüber der G20-Gipfel vor allem eine Rolle hinsichtlich einer neuen Qualität ökonomischer Zugriffs- und Ausbeutung spielen wird. Weil da ja eben auch Staaten beteiligt sind, die, sagen wir mal so, auch starke Interessen in Afrika haben, was jetzt Rohstoffversorgung, aber auch Landwirtschaft angeht, Phosphatgewinnung. Da wären jetzt zum Beispiel Indien, Pakistan eigentlich zu nennen, andere Schwellenländer, auch in Lateinamerika, denen jetzt aber so ein bisschen das Grenzregime dann auch egal ist, ne? Die aber sagen, okay, wir tun da jetzt unsere verarbeitende Industrie auch hin exportieren, und zwar in Konkurrenz mit dem, was in Europa kommt. Also kurz gesagt ist, glaube ich, diese Vergrenzung nach wie vor vor allem ein europäisches Interesse, wird dann natürlich auch eine Rolle spielen und vorangetrieben werden. Aber ich glaube, dass da in erster Linie so ein neuer ökonomischer Wettlauf in Gang gesetzt werden wird.
Zu dem, was wir jetzt tun, könnten wir eigentlich sagen, bei irgendeiner Form von Großdemo oder sonst was da in Berlin am 12. 13. Juni, dass wir dieses Projekt insgesamt ablehnend im, ja was weiß ich nicht, ein gleichberechtigtes freies Zusammenleben leben wollen oder sowas in der Art, ne?
Also auf jeden Fall finde ich es ganz wichtig, die Regierung in ihrer Selbstdarstellung als Wohltäter Afrikas auch gar nicht davon zu kommen lassen. Also da auch Zeichen zu setzen dagegen. Im Grunde ist es, glaube ich, den meisten Leuten klar, wie das Nord-Süd-Verhältnis gerade zwischen Europa und Afrika gestaltet ist. Ich bin aber doch immer wieder überrascht, wie solche Gipfelerklärungen, wenn dann noch ein Bono dazwischen rumhirscht, dann doch so angenommen werden, von wegen, da herrscht jetzt ein anderes Denken bei den Regierungen und die wollten jetzt irgendwie Afrika Gutes tun oder den Menschen dort. Also das muss man sozusagen in Frage stellen. Da reichen auch im Grunde kleine Zeichen, um sozusagen dem zu widersprechen, was da an der Oberfläche kommuniziert wird. Ich weiß auch, dass Demonstrationen da in Vorbereitung sind, die sich ganz grundsätzlich für Bewegungsfreiheit engagieren. Das ist natürlich richtig, wenn die Rohstoffe dort extrahiert werden und damit letzten Endes die Reichtümer vom afrikanischen Kontinent, dann ist das natürlich eine Verarmung und Enteignung, und es ist dann auch das Recht der Menschen, sozusagen ihren eigenen Reichtümern nachzureisen, auf jeden Fall, sonst ist es eine Verarmung. Ich glaube aber, man sollte sich auch nicht nur auf diese Bewegungsfreiheitsaspekte konzentrieren, weil letzten Endes folgt man damit auch einem Trend, sozusagen Ausbeutung, Zerstörung, Verarmung, vor allem über die Migrationsthematik mit der eigenen Existenz oder mit dem eigenen politischen System zu verbinden. Das ist ja, auch wenn die Leute nicht von da fliehen oder gerade die, die auch nicht fliehen oder migrieren können, ist es eine Sauerei, was die Metropolen im globalen Süden und vor allem in Afrika anrichten. Und die Lösung kann nicht sein, dass man da sozusagen dazu schweigt und sagt, ja, dafür sollen sich nicht nur Güter, sondern auch Menschen bewegen können, sondern es muss im Grunde auch diese kapitalistische Ausbeutung und Vernichtung und der koloniale Zugriff auf jetzt in dem Fall Afrika thematisiert werden und als solcher angegriffen werden.
Genau, das war jetzt ein Ausschnitt aus dem antimilitaristischen Podcast. Wir kommen jetzt schon zum Ausblick auf die nächste Woche, und da möchte ich vor allem einfach ein Event hervorheben, der am Freitag, also heute, stattfindet. Das ist eine Infoveranstaltung zum G20-Protest, und in 2 Monaten findet mitten in Hamburg der Gipfel der G20-Staaten statt. Ein breiter Protest formiert sich gegen den Event der Eliten. Über 100.000 Gegendemonstranten werden erwartet, aber auch der Staat rüstet auf. Wir informieren über die geplanten Proteste, Camps, Anreisen und so weiter. Komm vorbei, um dich zu vernetzen und auszutauschen. Stopp G20, Shutdown Capitalism. Das findet in ein bisschen mehr als einer halben Stunde in Zug statt, also macht euch auf die Socken und ich wünsche euch einen schönen Abend. Ihr hört jetzt noch keine Zähne im Maul, aber La Paloma pfeifen. Leb so, dass es alle wissen wollen. Genau, viel Spaß und bis bald.
Smartphone-Freunde reden mir am Puls der Zeit zu sein, und ich wäre beinahe aus mir selber rausgefallen.